Wir wollen sprechen über die Erbschaftssteuer. Ich will es euch natürlich nicht so leicht machen. Ich habe euch wieder irgendwas Quälendes mitgebracht.
Ja, das kommt auch sonst erst zum Schluss.
Nee, ich habe ja mich durchs Internet gewühlt in Vorbereitung. Ganz tief rein, so da, wo man eigentlich nicht hingucken will. Ne? Mhm. So X und Threads und so diese ganzen Sachen, was da Leute so zu diesem ganzen Thema sagen. Aber das ist ja auch ein Teil der Realität. Und das war ja auch, um es einmal noch ein bisschen ernsthaft zu ziehen, so ein bisschen ja auch der Anlass, dass es gerade viel diskutiert wird, das Thema. Und viele sich dazu auch Meinungen bilden. Und die Grundlage von Fakten zu diesen Meinungen ist teilweise, ja. Und ich habe mal einen Post tatsächlich mitgebracht für euch. Und den werde ich euch jetzt gleich mal vorlesen. Ihr müsst ja so ein bisschen aufmerksam zuhören, alle, die jetzt zuhören, natürlich dann auch. Und versuchen zu erkennen, ob das so seine Richtigkeit hat und wenn nicht, wo es vielleicht nicht seine Richtigkeit hat. Weil so kommen wir vielleicht ganz, ganz spannend ins Thema rein. Ja, also, seid ihr bereit?
Ja.
Moin aus Hansburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Paulik und ich stelle hier Fragen, die ihr auch stellen würdet und Fragen, die ihr euch nicht traut zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Kinderlose Frau stirbt. Ihre Schwester erbt ihr Aktiendepot im Wert von 1 Million Euro. Freibetrag 20.000 Euro. Erbschaftssteuer 294.000 Euro. Um die Steuer zu begleichen, verkauft die Schwester das halbe Depot. Auf die Gewinne werden 75.000 Euro Kapitalertragssteuer und 4.125 Euro Soli fällig. In Summe fließen 373.125 Euro an Steuer. Der Staat nimmt sich mehr als ein Drittel dieses bereits voll versteuerten Geldes. Punkt.
Ich würde sagen, dass die Schwester tot ist, ist wahrscheinlich richtig.
Ja, wie richtig auch immer das ist im Internet. Aber so, das ist jetzt viel, ne? Aber
ja, das ist zu viel, ja.
Aber vielleicht können wir es mal so nach und nach durchgehen, weil ich glaube, es sind schon ganz, ganz viele spannende Aspekte ja auch der erbschaftssteuerlichen Regelung in Deutschland dabei. Also, der erste Teil, Schwester, Erbschaft.
Freibetrag.
Genau,
vielleicht könnte das. Richtig. Die Schwester hat einen Freibetrag von 20.000 Euro. Das ist so, weil sie nicht der sogenannten Steuerklasse 1 angehört. Also wir haben erbschaftssteuerlich 3 Steuerklassen. Das hat mit Einkommenssteuerklassen nichts zu tun. Das ist, folgt rein aus dem Erbschaftssteuerrecht. Und in der Steuerklasse 1 finden sich im Prinzip die Kernfamilie findet sich dort wieder. Das heißt, die Kinder, die Ehegatten und unter bestimmten Umständen, also im Falle des Versterbens, auch die Eltern des Verstorbenen.
Ja.
Das sind diejenigen, die in Steuerklasse 1 sind und dementsprechend privilegiert. Die Geschwister sind nicht in Steuerklasse 1, sondern eben in Steuerklasse 2. Und jeder, der in Steuerklasse 2 und auch in Steuerklasse 3 ist, hat einen Steuerfreibetrag von nur 20.000 Euro.
Das ist nochmal wichtig zu sagen. Also die Schwester wird genauso behandelt wie jede fremde Person.
Das ist, was den Steuerbetrag, Freibetrag,
also was angeht, den Freibetrag angeht,
genau, ist das richtig. Es gibt natürlich einen Unterschied in Steuerklasse 2 und in Steuerklasse 3 und das sind die Steuersätze. Ja, also in Steuerklasse 2, ich habe es jetzt nicht vor mir, starte ich, meine ich, mit 15% Erbschaftssteuer und in Steuerklasse 3 starte ich direkt mit 30%.
Genau, also alles, was dann da drüber liegt. Also insofern ist es erstmal richtig. Und damit entsteht dann natürlich schon eine gewisse Steuerlast. Also es wäre dann jetzt so, jetzt müssen wir ein bisschen reingucken. Ich hab,
bei 25%, nee, sogar noch drüber müssten wir sein. Wir müssten bei 30% Steuer eigentlich sein bei 1 Million.
Bis einschließlich, genau, bis einschließlich. Die Stufen sind interessant, ne? Also 600.000 und 6 Millionen.
Genau, da ist dann die große Range. Also wir haben immer bis 75.000, dann bis 300.000, dann bis 600.000 und dann haben wir eine große Range von 600.000 bis 6 Millionen.
Ja. Das heißt 30%. Insofern kann man ja schon sagen, so ein Drittel weg, ja.
Ja, wobei das ja mit der Rechnung wiederum nicht hinkommt, weil du hast gesagt 294.000. Ach so, 294, also 1 Million minus 20.000 wären 980.
Jetzt
mal 0,3, wer einen Taschenrechner hat, darf gerne loslegen. Könnte hinkommen.
Kommt hin. Ich glaube, es hat noch ein paar andere Stolpersteine. Dann kommen nämlich, und das ist ja auch so ein praxisrelevanter Punkt, wenn ich Geld erbe, so ein paar Scheine fließen dann in den Staat. Aber wir haben ja eben ganz viele andere Sachen, die versteuert werden. Und wie in diesem Fall dieses Aktiendepot. Insofern ist ja dieser Sachverhalt, die muss es jetzt verkaufen. Es ist ja so ein fiktiver Fall. Wir nehmen an, die hat jetzt nicht noch Cash irgendwo.
Ja, so fiktiv ist das gar nicht tatsächlich.
Ja, genau. Also insofern kann es ja sein. Also ist ja das, sie muss es verkaufen, auch gar nicht so unrealistisch, oder?
Nee, und dann zahlst du Abgeltungssteuer, Kapitalertragssteuer.
Ja.
Die ist, meine ich, bei 25% pauschal. Aber was ich nicht weiß, vielleicht weißt du das, ob dann beide Steuern gemeinsam sozusagen anfallen oder ob es da nicht irgendeine Form von Ermäßigung gibt. Also weißt du, weil sie hat ja schon Erbschaftssteuer gezahlt, ob sie dann wirklich da irgendwas angerechnet werden kann, das weiß ich nicht.
Ehrlich gesagt, das wäre tatsächlich auch eine Frage eigentlich für einen Steuerberater. Ich meine aber, das ist, da bin ich aber unsicher. Klär uns auf, Jan.
Ich bin ja auch kein Steuerberater.
Echt? Aber wir müssen jetzt irgendwie liefern. Ich, also
in meiner Vorbereitung habe ich es mir so erschlossen, dass ja, und das wirst du jetzt wiederum beantworten können, ist ja an sich so, dass du als Erbe steuerlich quasi auch in die Fußstapfen des Erbes eintrittst.
Ja,
heißt,
das ist die Fußstapfentheorie, genau. Mhm.
Nennt man die wirklich so?
Ja, die heißt
okay, also dass man sagt, okay, wenn da jetzt quasi noch eine Steuer offen ist von meinem Erblasser, dann muss ich als Erbe dafür auch zahlen.
Ja, aber ist sie ja nicht, wenn sie das Aktiendepot verkauft.
Genau, die ist nicht offen.
Genau, aber kommen wir, glaube ich, auf so einen ganz spannenden Punkt, weshalb das hier auch missverständlich gebaut wurde, dieser Fall. Entscheidend ist ja bei diesem Aktiendepot, was ist tatsächlich davon ein Gewinn, der überhaupt dieser Abgeltungssteuer unterfällt. Weil ich muss ja nur Erträge. Also ja, wenn ich, das ist ja entscheidend, was ist mein Einstandspreis gewesen. Ja. Insofern ist das recht manipulativ, weil man dürfte eigentlich jetzt nur, wenn man so einen Case als Beispiel nimmt, irgendwie so ein realistisch angesetzte Rendite natürlich irgendwie ansetzen, um zu sagen, die wäre tatsächlich dann abgeltungssteuerpflichtig im Verkauf. Und durch diese Fußstapfentheorie ist es wahrscheinlich so, dass auch diese Erträge, die ich ja miterbe, die dann fällig werden, tatsächlich auch zu zahlen wären.
Das ist aber tatsächlich ein Beispiel dafür, dass man es nicht sofort erkennen kann. Also ich habe jetzt mit was völlig anderem gerechnet, wo dir quasi die Unwissenheit ins Gesicht springt. Also irgendwas Populistisches, aber das ist natürlich sehr clever gemacht.
Ja, ich will euch auch fordern, so, wenn ich jetzt irgendwie sowas total Populistisches und richtig Bescheuertes genommen hätte, dann hätten wir einmal gelacht und wäre schnell erledigt gewesen. Vielleicht noch ein spannender Gedanke dabei, dieses bereits voll versteuerte Geld. Das ist ja so ein Narrativ, das begegnet einem ja oft, ne?
Ja.
Wie seht ihr das? Ist das die richtige Betrachtungsweise?
Puh, schwierige Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich mich dazu äußern will, aber ich weiß, was du meinst. Und vielleicht kann man das ja nochmal an einem anderen Beispiel aufziehen. Also, weil ich auch eine Mandantin habe, mit der ich neulich darüber gesprochen habe. Der Vater von ihr hat ganz viel gespart und hat sich eine Wohnung gekauft aus seinem versteuerten Einkommen.
Ja.
So, hat diese Wohnung gekauft, hat sozusagen ja sein Gehalt schon versteuert, hat Grunderwerbsteuer gezahlt für den Erwerb. Jetzt vererbt er diese Wohnung. Seine Lebensgefährtin muss die Steuern, die Erbschaftssteuer darauf zahlen und sagt dann auch, das ist ja jetzt schon dreimal versteuert und die Mieteinnahmen muss ich auch noch versteuern. So, das ist, glaube ich, so, dass alle das mal verstehen, dahinter, das, was so dahinter steht. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da eine Meinung zu habe. Bin da ein bisschen ambivalent, ehrlich gesagt.
Ja, also.
Mareike nicht. Hat eine klare Meinung?
Ja, also das scheint natürlich ungerecht zu sein. Ja, also in dem konkreten Fall leuchtet einem ein, dass das sich ungerecht anfühlt. Formulieren wir es mal so. Die Situation wäre aber ja schon anders, wenn die beiden verheiratet wären. Dann hätten wir einen Steuerfreibetrag von 500.000 Euro. Mhm. Es ist nicht selbst bewohnt, habe ich verstanden. Also haben wir kein Familienwohnheim, was irgendwie privilegiert wäre, aber wir haben einen Steuerfreibetrag von 500.000 Euro. Wenn die also verheiratet wären, müsste sie die Wohnung, die Erbschaft vermutlich nicht versteuern. Ich weiß jetzt nicht, was die Wohnung wert ist. So, aber
ja, geh mal davon aus, über 500.000.
Okay, dann müsste ein Teil vielleicht versteuert werden. Oder man hätte sich eben frühzeitiger darüber nachdenken müssen, was man macht. Aber sei es drum. Also, da könnte man natürlich tatsächlich die Frage stellen, warum sind die nicht verheiratet? Warum haben die das nicht gemacht? Das hat ja meistens auch irgendwelche Gründe.
Ja, aber mal so abstrakt von diesen ganzen Einzelfällen.
Ich finde nicht, dass du das abstrakt beantworten kannst, weil es auf den Einzelfall ankommt. Weil nämlich, und das ist ja, aber da werden wir jetzt natürlich tatsächlich sehr politisch, das ist aus meiner Sicht ja eins unserer großen Probleme, dass eben Erbschaften teilweise, aber das ist jetzt meine Meinung, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, das ist meine Meinung, okay, viel zu wenig besteuert werden. Ja. Und dass wir dadurch ja, aus meiner Sicht ist das so, eine, also sich vermögen, was vor Jahrzehnten, Generationen mal versteuert worden ist, summiert und nicht wieder versteuert wird. Und das finde ich schwierig. So grundsätzlich. Und deswegen kann ich die Argumentation in dem Fall total nachvollziehen. Das finde ich einleuchtend und kann auch dieses Gefühl nachempfinden. Aber grundsätzlich wird alles zigfach versteuert. Das ist eben so. Und man müsste meines Erachtens an anderer Stelle Steuern vielleicht senken, aber nicht in dem Bereich. Ja. Genau. Aber das darf man ja durchaus anders sehen. Mhm. Aber das finde ich
spannend,
als,
ne?
als Grundaussage zu sagen, das ist ja alles schon mal versteuert worden und es wird jetzt wieder versteuert, finde ich schwierig. Also das wäre entsprechend nicht meiner Meinung.
Mhm. Ja, man müsste eigentlich entgegenhalten, ja, aber nicht von dir.
Ja, zum Beispiel.
So, weil es ist nämlich eine erstaunliche Logik, die irgendwie mal aufgekommen ist, weil diesen, wie du sagst, ne, die Sachverhalte gibt ständig. Geld, was irgendwie ein Unternehmen erwirtschaftet, wird auf Unternehmensebene versteuert, dann nochmal bei Ausschüttung. Und so. Also wir haben ja ständig diese Sachverhalte, wo man dann sagen müsste, ja, aber hä, wieso, wenn meine GmbH das schon versteuert hat, wieso muss ich das versteuern? So. Also das macht ja gar keinen Sinn eigentlich, ne? Trotzdem hält es sich so hartnäckig.
Mhm.
Und ich verstehe tatsächlich deinen Gedanken, weil die Steuer ist ja vergleichsweise niedrig im Verhältnis zu anderen Zuflüssen, die ich habe, ne? Also das, was ich mit eigener Arbeit erwirtschafte, wird potenziell höher versteuert als das, was ich ohne Leistung als Erbschaft zufließend habe.
Ja.
Insofern ist es tatsächlich fast eher eine Privilegierung. Aber ja, das ist. Ich finde, das Politische schwingt immer mit. So.
Ja,
bei dieser ganzen Sache.
Klar. Das, also
das,
ist, das auch,
werdet ihr wahrscheinlich auch haben, ne? Weil du schilderst auch von diesem Fall. Da ist wahrscheinlich auch viel Unwohlsein auf Mandantschaftsebene, was sich eigentlich politisch herleitet, wo ihr dann auch mit konfrontiert seid. So.
Ja, klar. Das sieht man jetzt ja auch, diese politischen Diskussionen. Und dann gibt es die, die sagen, das ist ja ungerecht. Die reichen Unternehmer werden noch reicher, um es jetzt mal so populistisch zu sagen.
Ja.
Und ne, ich Arme muss irgendwie jetzt, nur weil wir nicht verheiratet sind, das versteuern. Also da ist ja ganz viel Musik drin, wie man so schön sagt.
Ja. Lasst es uns nochmal so ein bisschen die einzelnen Punkte aufgreifen, die da relevant sind, weil ich finde, da geht viel durcheinander. Eine Sache hast du eben angesprochen, dieses Familienheim, was ja schon auch wieder eine gewisse Privilegierung ist. Vielleicht kannst du das kurz sagen, wie das genau funktioniert?
Also wenn ich eine Immobilie, also ich als Ehegatte oder als Kind eine Immobilie erbe, die von demjenigen, der verstorben ist, selbst bewohnt worden ist, zu Lebzeiten und bis zum Todestag. Und ich ziehe dann ein oder ich bleibe als Ehegatte dort wohnen und behalte diese Immobilie 10 Jahre, dann muss ich darauf keine Erbschaftssteuer zahlen. Es ist auch egal, wie werthaltig es die Immobilie ist. Es gibt eine Einschränkung, und zwar gibt es bei Kindern eine Wohnflächenbegrenzung, die liegt bei 200 Quadratmetern. Zu Lebzeiten funktioniert es für Kinder nicht. Warum auch immer. Also das ist zum Beispiel eine spannende Frage, die man aufgreifen könnte.
Also im Schenkungsfall.
Genau, im Schenkungsfall funktioniert das bei Kindern nicht, aber bei Ehegatten schon. Also ich kann unter Ehegatten zu Lebzeiten das Familienwohnheim steuerneutral übertragen. Das Charmante daran ist, ich habe dann auch keine Behaltensfrist. Also ich könnte übertragen und dann direkt danach verkaufen. Ja, also und es würde keine Steuer anfallen, keine Schenkungssteuer.
Das sind erstaunliche Besonderheiten. Aber ist ja erstmal spannend, weil de facto auch bei diesem, das ist ja ein häufiger Fall, ja, aber Muttis Haus und so, und ich habe da ja auch schon irgendwie und so weiter.
Das ist ja, das ist ja im Prinzip dieses Emotionale
schon meistens verschont dann, ne? Also zumindest, wenn ich es wirklich nicht versilbern will, sondern wenn ich es quasi weiter bewohne.
Ja, aber es benutzt sich so gut, weil es emotionalisiert die Debatte so schön. ist doch wahr.
Dann gibt es noch weitere Dinge, die man irgendwie so in Abzug bringen kann. Wie ist das mit den Beerdigungskosten zum Beispiel?
Ja, kannst du in Abzug bringen. Also du kannst die konkreten Kosten in Abzug bringen oder es gibt einen pauschalen Freibetrag. Habe ich letztes Mal schon falsch gesagt. Ich glaube, der liegt bei 13.000 jetzt.
Vielleicht habe ich es richtig recherchiert, vielleicht auch nicht. Ab 1.1.25 waren es 15.000, kann das sein?
Vielleicht sogar 15, ja.
Also das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Wir haben gesprochen über die entsprechenden Freibeträge. Da ist es ja auch wichtig, das sind ja im Prinzip die Freibeträge, die ich auch bei diesen Schenkungsvorgängen im Prinzip schon nutzen kann. Ne?
Genau. Das ist im gleichen Gesetz geregelt.
Genau, es ist das gleiche Gesetz. Es gibt auch grundsätzlich die gleichen Freibeträge. Ehegatten haben 500.000 Kinder haben 400.000, Enkelkinder haben 200.000, es sei denn, der Elternteil ist vorverstorben, dann haben die auch die 400.000. Eltern haben 100.000, da haben wir aber tatsächlich einen Unterschied, weil Eltern haben nur, wenn sie erben, 100.000 steuerfrei. Wenn sie etwas geschenkt bekommen von ihren Kindern, sind es 20.000.
Da ist dann einmal so eine Unterscheidung. Ja. Es soll halt immer natürlich in die jüngere Generation.
Ja,
so, vom Grundsatz.
So ist das wohl gedacht.
Ja. Aber insofern haben wir da ja so eine Mechanik, auch mit diesen 10 Jahren, haben wir schon oft drüber gesprochen, auch in anderen Folgen, mit dem der Möglichkeit, das immer wieder auch nach 10 Jahren neu zu aktivieren, quasi dieses Budget so gesehen. Da gibt es also jetzt Gestaltungsmöglichkeiten grundsätzlich. Ja.
Im Moment schon.
Ja, das ist dann vielleicht gleich noch eine spannende Überleitung zu dem, was gerade dann noch neu möglicherweise diskutiert wird. Ich glaube, wir müssen noch einen anderen Punkt, und da wird es jetzt für alle, die das dann hören, wahrscheinlich auch ein bisschen komplizierter und für euch auch natürlich, aber für allen, die für dies hören. Wir müssen aber auf dieses Thema Unternehmen, das ist ja komplett raus und da zahlt man ja gar keine Steuern. Ich glaube, auf diesen Aspekt müssen wir auch eingehen, weil ja, es ist ja so, wenn Unternehmen oder Unternehmensanteile vererbt werden, dann werden die nicht so behandelt wie das Aktiendepot oder wie dieses Eigenheim, sondern anders. Ich könnte den Versuch unternehmen, das mal irgendwie darzustellen, wie da so die Logik des Gesetzes ist.
Also es gibt Verschonungsregelungen im Erbschaftssteuergesetz, die letztendlich dem Zweck dienen, Arbeitsplätze zu erhalten. Es soll vermieden werden, dass Unternehmen veräußert werden müssen oder sich zerschlagen, um Erbschaftssteuer zu begleichen. Und da gibt es dann sogenanntes begünstigtes Vermögen. Es ist einfacher, einmal so ganz knapp zu erklären, was nicht begünstigtes Vermögen ist. Das wäre nämlich tätliches Verwaltungsvermögen. Das wären zum Beispiel vermietete Immobilien oder eben, wie du auch schon gesagt hast, Aktienvermögen. Wenn die sich in den Gesellschaften befinden und einen gewissen Anteil ausmachen, dann haben wir die Privilegierung nicht. Aber grundsätzlich geht es eben darum, dass man verhindert, dass Arbeitsplätze verschwinden. Und dafür müssen dann auch Arbeitsplätze erhalten werden, Lohnsummen nachgewiesen werden über einen Zeitraum, je nachdem, ob man eine Verschonung von 85% erreichen möchte, dann sind wir bei 5 Jahren, meine ich. Und wenn ich eine 100%ige Steuerverschonung möchte, dann muss ich diese ganzen Lohnsummen, Arbeitsplätze etc. erhalten für einen Zeitraum von 7 Jahren. Und wenn wir dann in den Bereich kommen, der gerade viel diskutiert wird, nämlich in den Bereich, in dem das Unternehmen mehr als 26 Millionen wert ist, dann gibt es noch darüber hinaus eine Verschonungsbedarfsprüfung. Das heißt, es müssen grundsätzlich die Voraussetzungen dieser Verschonung vorliegen. Und dann muss man eben prüfen, kann der Erbe, weil also eigentlich sagt man, bei 26 Millionen muss man wohl in der Lage sein, auch Erbschaftssteuer zu bezahlen. Wenn dann aber die Voraussetzungen vorliegen und der Erbe nachweisen kann, nicht über genügend liquides Vermögen zu verfügen oder verwertbares Vermögen, muss man sagen, zu verfügen, was sich sozusagen außerhalb des Unternehmens befindet und nicht begünstigt ist, dann wird eben die Erbschaftssteuer in Höhe des Fehlbetrages erlassen. Also müsste ich 10 Millionen Erbschaftssteuer zahlen eigentlich. Und ich habe nur 2 Millionen, dann muss ich nur 2 Millionen zahlen. Das ist der Effekt.
Ja, okay.
Also grundsätzlich die Voraussetzung, es muss erstmal begünstigt sein. Dann ist es aber so viel wert, dass der Gesetzgeber sagt, oh, bei 26 Millionen eigentlich muss das gehen. Dann hast du aber nicht das entsprechende Vermögen, also nicht begünstigtes Vermögen, um es einzusetzen. Und dann kommt diese Verschonungsbedarfsprüfung zum Tragen. In aller Kürze ist natürlich in der Praxis deutlich komplizierter.
Ja, aber das Wichtige ist, glaube ich, es ist gekoppelt immer daran, dass eben diese Arbeitsplatzerhaltung gesichert ist über das Lohnniveau.
Ja.
Und damit ist es ja auch dann über einen ziemlich langen Zeitraum tatsächlich auch mit einem gewissen Risiko behaftet, ne?
Genau.
Also ich muss es wirklich halten, weil sonst würde ja auch rückwirkend dann doch diese Situation wieder anders bewertet. Das Zweite, was ich, glaube ich, wichtig finde, ist, dass man kann nicht einfach da was rein verstecken, so reinparken. Dass man jetzt sagt, okay, so Cash fließt da rein.
Nee, genau.
Da sind jetzt plötzlich die 10 Goldbahnen und deswegen sind die dann raus und so. So ist es gerade nicht, weil das ist dann der Begriff.
Das wäre schädliches Vermögen.
Genau, schädliches Vermögen.
Genau.
Interessante Begriffe, aber genau da musst du halt immer für zahlen. So, und dann ist es doch auch so, wann muss ich zahlen, ist ja auch, glaube ich, in der Realität ein wichtiger Punkt. Das ist doch schon so, dass ich das auch über längere Zeiträume abstottern kann, oder?
Ich meine, jetzt sind es 10 Jahre, die du es stunden kannst.
Ja.
Genau, ja.
Und dadurch können ja auch Fälle entstehen, wo man sagt, Ich kann das aus laufenden Erträgen, aus den Gewinnen, die ich mir auszahlen lasse als Gesellschafter, dann auch letztlich bedienen.
Die du ja auch versteuern musst.
Doppelt quasi, doppelt. Wow. Genau. Ja, also ich hoffe, alle, die es gehört haben, haben es jetzt so ein bisschen verstanden und diese Logik dahinter irgendwie mitbekommen, dass es zumindest nicht so ist, dass es einfach komplett raus ist. Man kann da machen, was man will. So.
Nee, genau. Und vielleicht einmal tatsächlich, also bis 26 Millionen habe ich im Zweifel gar keine Erbschaftssteuer. Und wenn ich dann aber das Unternehmen habe, was eben 26 Millionen wert ist, dann muss ich schon grundsätzlich Erbschaftssteuer bezahlen, nur wenn ich es nicht kann. Und ich weiß, dass das, also ich finde auch die Formulierung, wenn ich es nicht kann, total schwierig, wenn ich ein Unternehmen habe mit 26 Millionen. Aber es geht eben darum, dass ich nichts habe, was ich einsetzen könnte, ohne dass ich eben Unternehmensteile angreifen, veräußern oder Ähnliches machen müsste.
Ja. So. Was uns zur SPD führt. Ich weiß es auch nicht. Also die hat ja jetzt so dieses Thema auf jeden Fall auf die Agenda gebracht. Mhm. Mit so einem Wortspiel, vererben, also F-A-I-R geschrieben. Mhm. Schauen wir mal, wie fair ist es denn? Also, was wollen Sie eigentlich ändern an dieser ganzen Sache?
Also die Idee ist letztendlich, das System der Steuerklassen abzuschaffen und außerdem auch die Freibeträge, die man sozusagen alle 10 Jahre hat. Und es geht um einen Lebensfreibetrag.
Ja.
Man darf einmal im Leben eine Million, erben. Mhm. Oder beziehungsweise insgesamt in seinem Leben. In der Zeit seines Lebens darf man 1 Million steuerneutral erben. Davon aber, und das finde ich schon wieder ganz seltsam, 900.000 aus der Familie und 100.000 von wem auch immer. Mhm. So.
Irgendwie inkonsequent bei der Idee.
Ja. Also, aber das ist die Idee dahinter. Mhm. Und es soll eben fairer sein, weil, und das ist etwas, was mich persönlich ein bisschen, ich sag mal, irritiert hat beim Lesen dieses Konzeptes. Es sei ja schließlich unfair, wenn jemand, der erbt, also plötzlich einmal erbt, schlechter dasteht als jemand, der eben sich zu Lebzeiten Gedanken gemacht hat und diesen Freibetrag dann möglicherweise eben mehrfach nutzt. Und das ist tatsächlich das, was mir bei diesem Konzept wahnsinnig aufstößt, weil ich finde, das ist überhaupt nicht unfair, sondern ich finde, das ist eine Folge unseres täglichen Lebens. Wer sich kümmert, steht besser da als jemand, der sich nicht kümmert. Also wenn wir das mal runterbrechen. Natürlich gibt es Fälle, wenn jemand früh verstirbt, was auch immer, tragische Fälle, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um die Kernaussage. Jemand hat sich eben nicht darum gekümmert, erbschaftssteuerlich zu optimieren. Es kann ja nicht sein, dass derjenige schlechter steht als derjenige, der sich gekümmert hat. Das finde ich sehr schwierig. Jetzt kann man von, das hat aber mit dem Konzept selber noch gar nichts zu tun, das ist eher so die Message, die damit einhergeht, weil ich finde, wir sind irgendwie alle noch selbst für uns verantwortlich. Aber einen Einmalfreibetrag einzuführen, finde ich irgendwie einfacher als unser System, was wir jetzt haben. Es geht dann auch darum, das steht auch in dem Konzept, Familie ist Familie, finde ich grundsätzlich auch in Ordnung, weil wir haben ja immer wieder das Problem, dass es keine Kinder, keine Ehegatten gibt. Ich finde dann aber inkonsequent zu sagen, der Lebensgefährte, der vielleicht schon 30 oder 40 Jahre mit dem Erblasser oder der Erblasserin zusammen war, der ist dann aber wiederum nicht Familie. Da habe ich dann nur die 100.000. Also das ist irgendwie, also für mich ist es nicht zu Ende gedacht.
Komisch, ich sehe das echt ganz anders.
Ja, dann. Ist doch gut.
Das ist schön. Das ist meine Argumente jetzt gerade mal sammeln. Also das mit der Familie finde ich auch. Das mit dem Lebensgefährten, das ist aus meiner Sicht antiquiert. Ja, dass diese Familie und die Ehe so geschützt ist, finde ich schwierig.
Genau, also wir haben zwar keine Unterhaltsansprüche, so grundsätzlich. Wir haben aber, wenn es dann darum geht, dass der staatliche Leistungsträger irgendwie Sozialhilfe zahlen soll oder ähnliches, da haben wir plötzlich eine Bedarfsgemeinschaft, ja. Also da spielt das schon eine Rolle. Wenn der Lebensgefährte immer raus wäre, dann würde ich sagen, okay. Aber das ist er eben nicht. Mhm. Ja, in der Bedarfsgemeinschaft wird er durchaus auch herangezogen.
Genau, das ist inkonsequent. So, und das ist auch, finde ich, wird der Zeit nicht mehr gerecht, in der wir leben. Ja, ganz viele sind einfach nicht mehr verheiratet und müssen es ja auch nicht sein. So, das ist das eine. Das andere, was du ganz am Anfang gesagt hast, das sehe ich tatsächlich anders, weil ich finde, nicht jeder hat die intellektuellen Möglichkeiten, sich zu Lebzeiten zu kümmern. Und sich darüber Gedanken zu machen, strategisch, was kann ich tun, um die Erbschaftssteuer zu senken? Also zum einen haben wir ja hier Menschen, die das irgendwie schon machen, obwohl wahrscheinlich nie Erbschaftssteuer zu zahlen ist bei denen. Und dann hast du aber andere, die vielleicht irgendwie gar nicht so richtig in der Lage sind, das zu machen. Und ich finde, da ist schon eine Unfairheit.
Das finde ich nicht, weil jeder hat schon die, also sorry, aber die intellektuelle Fähigkeit zu erkennen, ich habe ein Haus, beispielsweise, ja, und ich lasse mich beraten. Es geht ja nicht darum, dass man das unbedingt selber erkennen muss, aber sich beraten zu lassen.
Aber dazu musst du ja erstmal erkennen, dass du dich beraten lassen musst.
Also übersetzt, ich mache das jetzt populistisch und platt, willst du sagen, die Leute sind zu dumm, deswegen muss es angepasst werden?
Also,
Beispielsfall,
Mann lebt mit seiner unehelichen Lebensgefährtin in einem Haus, seine 90-jährige Mutter ist noch am Leben, er stirbt, Mutter erbt.
Ja.
Mutter muss Erbschaftssteuer bezahlen.
Ja.
Also muss sie dann vielleicht auch, ist ja vielleicht auch in Ordnung. Aber zu sagen, ja, die hätte sich doch beraten lassen können vorher, diesen Fall hat sie wohl nicht bedacht, das finde ich schwierig. Ich finde schon, wenn wir insgesamt gesellschaftlich auf diesen Punkt hinkommen wollen, dass sozusagen deine Herkunft, sei es jetzt, weiß ich nicht, intellektuell oder was auch immer, keine Rolle spielen soll in dem, was am Ende dabei rauskommt, muss das irgendwie beachtet werden. Also den Punkt kann ich total gut nachvollziehen, weil ich finde den schwierig. Ich weiß nicht, wo der herkommt, weil man natürlich sagt, klingt jetzt auch wieder total populistisch, aber die reichen Unternehmensfamilien, die wissen ja, wie es geht, ne? Die gründen hier noch eine Gesellschaft und da und verschieben das da und dahin. Und die vielleicht nicht so viel Ausgangsvermögen haben, sei es jetzt Vermögen tatsächlich oder intellektuell oder in dieser strategischen Welt gar nicht unterwegs sind, die stehen halt döver da. Das ist einfach so.
Ja, aber da vergleichst du aus meiner Sicht Äpfel mit Birnen, weil ich vergleiche ja nicht den Unternehmer mit demjenigen, der ein Einfamilienhaus hat, ich vergleiche den, der ein Einfamilienhaus hat mit einer Million und sich Gedanken macht und den, der ein Einfamilienhaus hat mit einer Million und sich keine Gedanken macht. Ich finde diese Überreichen, um es mal so zu formulieren, die spielen an der Stelle eben gedanklich keine Rolle.
Aber ich
glaube,
bei der
ist nicht zum Ausgleich gegenüber dieser Personengruppe, sondern du musst es ja auf die identischen Verhältnisse beziehen.
Ja, und ich glaube, dass man nicht jedem das zumuten kann, sich diese Gedanken vorzumachen. Das erleben wir doch immer. Also wie oft sagt man, oh, wären Sie doch bitte mal letztes Jahr gekommen und nicht jetzt, das ist jetzt viel zu spät, sei es im Arbeitsrecht,
ja,
sei
das
es
stimmt,
im Erbrecht
aber es geht
so.
Mir doch um die Frage, warum muss ich denn, weil die Folge ist ja, also aus meiner Beratungspraxis sage ich dir, dass das viele meiner Mandanten, dieser einmal Freibetrag, den ich erhalten darf, der wird einige meiner Mandanten, und die sind jetzt nicht super reich.
Das wird die treffen, ja klar.
Das wird die treffen.
Ich sage ja auch nicht, dass ich...
Und die stehen schlechter.
Ich sage ja auch nicht, dass ich für diesen Einmalbetrag bin. Ich finde das Konzept, habe ich ja nicht gesagt, dass ich es gut finde. Ich kann nur diesen Ansatzpunkt zu verstehen, zu sagen, die sich beraten lassen, sind schlauer dran, als die sich nicht beraten lassen. Und das müssen wir irgendwie ausgleichen. Das kann ich verstehen.
Aber wenn wir das weiterspinnen, dann sind wir nämlich überflüssig. Komplett. Also, weil wenn du nicht mehr besser stehen darfst durch Beratung, dann brauchen wir dich und mich brauchen wir nicht mehr.
Ja, das wäre dann die Frage.
Das ist,
aber es ist ja eine philosophische Frage irgendwie.
Na, weiß ich nicht. Ich finde, das ist, ja doch, vielleicht ist es eine philosophische Frage. Aber also tatsächlich die Argumentation, die gehe ich nicht mit. Die gehe ich nicht mit, weil das, wenn du das durchziehst, dann können wir unsere Selbstverantwortung gleich irgendwie in die Tonne kloppen.
Das ist dann wohl so, aber ich kann ihn anders verstehen. Let's agree to disagree.
Ja, ist auch voll in Ordnung. Ist ja schön, wenn wir uns mal nicht einig sind. Ja. Sind wir ja sonst meistens.
Es würde ja schon früher anfangen, dass man dann sagt, die ganzen Regeln, wie vererbt wird, ja, im Gesetz, die ich durch ein Testament verändern kann, die sind dann schon irgendwie nicht fair, weil die auch häufig quasi zu schlechten
sagen,
Ergebnissen führen. Ne?
Genau.
Man kommt nicht raus aus der Eigenverantwortung. Ne?
Nee, und da sollen wir bitte auch nicht raus. Also in einer Welt ohne jegliche Eigenverantwortung möchte ich nicht unterwegs sein, echt nicht. Also egal.
Zurück zur SPD.
Genau, also.
Eine Sache haben wir noch vergessen, glaube ich, nämlich die 1 Million, ja, dieser Freibetrag fürs Leben.
Ja, warte kurz, ich bin noch nicht ganz fertig.
Okay, Entschuldigung.
Ich bin auch nicht grundsätzlich dagegen, dass es einen Einmalfreibetrag gibt. Auch das mag ein gutes Konzept sein und Vereinfachung ist an der Stelle sicherlich auch wirklich gut. Und wenn das dazu führt, dass strategisch nicht mehr so viel geplant werden kann, dann ist auch das okay. Also, na, es klingt jetzt so ein bisschen so, als würde ich mein eigenes System erhalten wollen. Darum geht's mir gar nicht. Aber ich finde diese Argumentation, dass jemand, der für sich selbst Verantwortung nimmt und eintritt, schlechter steht, finde ich schwierig. So, das ist so der Punkt. Ja. So, jetzt bitte.
Jetzt hattest du das letzte Wort zu dieser Sache.
Ja, wollte ich auch unbedingt. Ja. Okay, für mich okay.
Ich wollte noch auf den Freibetrag fürs Unternehmen raus, weil da gibt es ja auch noch einen Vorschlag.
Ja, es gibt den Vorschlag, einen Unternehmensfreibetrag von 5 Millionen einzuführen. Und darüber hinaus, also ich finde das noch nicht ganz klar, also auch das soll wohl an bestimmte Aspekte, die ähnlich jetzt sind, wie sie jetzt sind, also das heißt Lohnsummen, Arbeitsplätze etc. gekoppelt sein. Und die Verschuldungsbedarfsprüfung soll wohl abgeschafft werden in ihrer jetzigen Form. Also wenn du das jetzt so veröffentlichst, werden viele sagen, oh wow, ja super. Aber ob die Folge davon komplett durchdacht ist, weiß ich nicht. Also ich bin auch kein Riesenfan der Verschuldungsbedarfsprüfung im Zweifel. Aber wenn man sich damit beschäftigt, ist es vielleicht gar nicht so, oh, das ist ganz schwierig, ey, aber gar nicht so unbegründet, vielleicht um es mal so vorsichtig auszudrücken.
Ich halte 5 Millionen auch für zu niedrig.
Ja, das ist ja auch schwierig.
Ja, das war tatsächlich,
ne?
Auch so ein Gedanke, der mir sofort kam, so, weil es super abstrakt, ne?
Ja, und also, wenn du in einem Produktionsbereich tätig bist und du hast dann da irgendwie so, ich weiß nicht, ich betreue Mandanten, der macht Anlagenbau, da kostet so eine Anlage ein paar Millionen, die steht dann ja aber da und produziert irgendwas.
Ja.
Du hast ja dann nicht unbedingt 5 Millionen auf dem Konto.
Also können sich jetzt vielleicht alle, die zuhören, mal so selber fragen, so, was sie glauben, wie viel Umsatz ein Unternehmen macht, was 5 Millionen wert hat, wie viele Mitarbeiter das hat und so weiter. Das ist ultra schwierig, das zu greifen.
Das kannst du, glaube ich, auch nicht.
Und ich glaube, wenn jetzt jeder so ein bisschen raten würde, wird das fast in alle möglichen diversen Richtungen ausbrechen. So, das sind gar nicht so große Unternehmen, glaube ich, um das abzukürzen.
Nee, genau.
Weil diese Unternehmensbewertung natürlich häufig mit großen Multiplikationsfaktoren auf den Umsätzen arbeiten. Und dann sind 5 Millionen tatsächlich schon bei so, das ist dann schon eher kleinerer Mittelstand und nicht das, was wir so deutschen Mittelstand nennen. Das ist deutlich über 5 Millionen wert. Ja, ganz spannend. Und immer ist es irgendwie so fiktiv. Warum 1 Million? Warum 5 Millionen ist für mich.
Ja gut, irgendwo musst du ja ansetzen. Also du musst es ja irgendwie in eine Zahl bringen. Geht ja gar nicht anders, wenn du einen Vorschlag machen möchtest.
Es ist ein Dilemma. Es ist kompliziert. Ne?
Ja, es ist kompliziert.
Es ist kompliziert. Ja. Aber es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht geregelt, wie es geregelt ist.
Also es ist definitiv, und da gehe ich dann so ein bisschen in Britas Richtung, es ist für manche in der Tat im Moment schwer zu greifen. Ja? Also wir haben in der Tat immer mal wieder Menschen hier, die haben ein Einfamilienhaus und hier in der Umgebung sind ja Einfamilienhäuser mittlerweile eben häufig mehr wert als 400.000 Euro. Und dann kommen die Ehegatten, die haben 3 Kinder und sagen, oh, wir müssen erbschaftssteuerlich was tun. Wir haben ja ein Haus, das hat mehr, ist irgendwie 450.000 Euro wert. Und dann guckt man ins Grundbuch, stellt fest, die sind beide Eigentümer, die haben 3 Kinder. Die könnten theoretisch, also wenn ich es mal hochrechne, ich habe den Ehegattenfreibetrag 500.000. Wenn ich da die Freibeträge der Kinder mitnutze, bin ich schon bei 1,7 Millionen. Wenn ich dann im zweiten Erbgang die Freibeträge der Kinder mitnutze, dann kommen da nochmal 1,2 Millionen dazu. Das heißt, sie können theoretisch 2,9 Millionen erbschaftssteuerfrei vererben. Dann haben wir über das Familienwohnheim noch gar nicht gesprochen. Die haben den Fall gar nicht.
Ja, so. Aber man muss mit dir sprechen, ne? Weil jetzt wird es jetzt
genau,
super detailliert.
Genau, das ist jetzt natürlich der Punkt.
Das ist, glaube ich, das, was
Britta
meint. Ne? Weiß man halt einfach nicht,
aber
wie
die
man diese Konstruktion
hat. Die haben es hierher geschafft.
Ja.
Gut
so.
Für die.
Ja.
Ja, spannend. Also, Schlussfrage heute. Wenn ihr Königin von Deutschland wärt,
ja.
Was würdest du sofort an der Erbschaftssteuer ändern? Eine Sache.
Ich würde den Freibetrag für alle auch gleichsetzen. Also ich würde das unabhängig machen vom Verwandtschaftsgrad. Ich würde aber dabei bleiben, dass es ihn alle 10 Jahre zum Beispiel gibt.
Ja.
Aber ich würde sagen, jeder kann eben, keine Ahnung, einen Freibetrag. Oder man würde vom Erblasser ausgehen, du kannst 1 Million frei vererben, zum Beispiel.
So rum könnte man es auch
so
denken.
Rum.
Ja.
Das fände ich irgendwie fairer tatsächlich.
Ja, spannend.
Ich würde den Lebensgefährten dem Ehepartner gleichstellen. Wobei es natürlich dann schwierig ist, das nachzuweisen. Dann kannst du immer sagen, ja, wir haben zwar nicht zusammen gewohnt, aber wir sind seit 10 Jahren zusammen.
Ja, das sind das Missbrauchsrisiko.
Genau, das ist irgendwie schwierig, aber so vom Gedanken her würde ich den gleichsetzen mit dem Ehegatten.
Ja, es ist schon komisch, die Leute immer wieder in diese Ehe quasi reinzunötigen, juristisch. Mhm. Weil wenn du es nicht machst, dann hast du ein Problem. So, das ist irgendwie eine ganz komische Basis. Ne? Ja, spannend. Danke euch.
Gerne, danke dir. Tschüss.
Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Und solltet ihr eine Frage haben, die ich doch nicht gestellt habe, schreibt mir an fragen@kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt neugierig.